Hallo, freut mich, schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so ja geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit, mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so ja, 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 so ja, geschwätzeltes.
Übrigens kann man sehr empathisch töten. Schnell und stressfrei. Können Sie aber nicht wissen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soja Geschwätzeltes. Und Grüße gehen raus an veganbash.de für dieses coole Vegan-Hate-Kommentar. Heute habe ich die Lisa zu Gast und Lisa ist Influencerin, Sexpertin und Coachin für Frauen. Wir werden heute über das Thema Sex sprechen und ja, vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor, so. Wie kamst du dazu, Coachin zu werden?
Ja, hallo erstmal, lieber Sebastian. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr an der Stelle.
Ich mich auch.
Ja, wie kam ich dazu, Coachin zu werden, war eigentlich nie so wirklich mein Anspruch. Ich habe Informationswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Social Media Business. Mhm. Kam dann durchs Influencer-Dasein sozusagen ins Gespräch mit dem lieben Lenny, der dann gesagt hat, hey Lisa, du hast so eine coole Community und super viele Frauen möchten da mehr über das Thema Sex wissen und sich da austauschen. Und du hast auch viel Fachwissen. Ja, also man bezeichnet sich ja ungern als Experte. Mhm. Wir als Deutsche sowieso so ein bisschen bescheidener sind mit dem, was wir tatsächlich können und haben. Und dann hat er gemeint, hey, hast du denn nicht schon mal überlegt, auch Frauen zu helfen? Und dann habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall, wollte schon immer was machen. Ich dachte, es geht in die vegane Ernährungsberatung. Ja, und jetzt bin ich Coachin für Frauen und helfe denen tatsächlich dabei, irgendwie in ihr Selbstbewusstsein zu finden und ihre eigene Wahrheit zu leben.
Ja, ja. Und du machst ja super viel auf Instagram, so bin ich auf dich gestoßen.
Ja.
Und sprichst einfach mega offen über das Thema Sex.
Ja, total. Ist mir auch super wichtig. Macht doch total viel Spaß, ne?
Ja, es macht auf jeden Fall macht es Spaß. Ich finde, das ist so ein Thema, über das unterhält man sich eher so mit seinen Freunden, so im engen Freundeskreis, jetzt eher weniger mit den Eltern. Übrigens so an der Stelle, Mama und Papa, wenn ihr gerade zuhört, vielleicht schaltet ihr jetzt lieber aus, weil es vielleicht noch ein bisschen wilder wird. Aber ja, so öffentlich, klar, Sex sells, als Werbung kennt man das, aber also wirklich tief zu sagen, wie man selbst praktiziert, Sex praktiziert und worauf man steht, so was die Vorlieben sind und was man nicht so cool findet, das erlebt man schon eher selten.
Ja, tatsächlich. Mein Papa liked auch nicht jeden Post, den ich schreibe.
Ja, also folgen dir deine Eltern schon auf
Instagram. Also die, die dann zu pervers sind, wenn es über Selbstbefriedigung geht, so da strickt er nicht mehr, gefällt mir.
Das ist auch gut.
Ja, ne? Ja. Nee, tatsächlich, so habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, ich weiß nicht aus welchem Grund, eher schambehaftet in die eigene Sexualität reingehen, also da wirklich nicht so gerne drüber sprechen, obwohl wir es ja alle praktizieren, es ist ein ganz natürlicher Trieb. Viele konsumieren natürlich auch Pornos und so weiter, aber das geschieht alles eher immer so heimlich und manchmal auch im schlechten Gewissen und so. Und warum nicht mal über solche Dinge austauschen? Ich bin ja sowieso ein Freund von Aufklärung. Du als Pädagoge weißt das ja sicherlich auch, wie wichtig das ist, über solche Themen zu sprechen. Ja, und es funktioniert gut. Du hast recht, Sex sells. Da kam ich letztendlich auch dazu, hatte mal einen Post über Pille absetzen geschrieben und wie ich dann zu meiner eigenen Sexualität gefunden habe, habe gemerkt, es kommt saugut an und habe mich einfach dann weiter damit beschäftigt. Für mich selbst, wie du sagst, im Freundeskreis sprichst du aber offen darüber, hast du Bock drauf, machst Spaß. Und dann habe ich gedacht, warum nicht auch öffentlich, also ganz schmerzbefreit.
Ja, und da ist ja Kommunikation auch ein Schlüssel. Also das habe ich auch in vielen deiner Posts gelesen und auch selbst schon festgestellt. Also erstmal darüber zu sprechen, anfangen darüber zu sprechen und dann vielleicht auch verbalisieren zu können, eben was die Vorlieben sind, ja, was man schon vielleicht an Erfahrung gemacht hat und was man noch machen möchte, was man alles ausprobieren möchte. Ja, wie ist es denn, also du bist in einer Beziehung, dein Freund ist auch dabei, der sitzt hier neben uns, hat zum Glück Kopfhörer auf, ich finde das, das ist ein bisschen erleichternd. Aber du hast ja auch Dating-Erfahrung.
Ja.
Und wie war das damals, als du gedatet hast? Hast du da einfach dich treiben lassen oder hast du auch schon kommuniziert, worauf du Bock hast? So?
Ja, kommt natürlich drauf an, in welche Art und Weise du in ein Date reingerätst. Ja, wir haben ja ganz verschiedene Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, ob das jetzt online ist oder offline. Ich glaube, das ist schon mal das allererste so. Wenn du jemand offline kennenlernst, klar, dann bist du wahrscheinlich nicht von Anfang an im Gespräch und sagst so, hey, lass gerne daten und nur, dass du es weißt, ich stehe drauf, irgendwie vorher geleckt zu werden, bevor wir dann Sex haben, so. Mhm. Das machst du eher weniger. Aber wenn du über die Online-Richtung kommst, da vielleicht auch schon mit einer gewissen Intention in eine zwischenmenschliche Begegnung reingehst, ja, lass uns hier auch mal die App Tinder an der Stelle mal kurz in den Raum werfen. Ja. Da weiß man ja schon, um was es geht und dann spricht man, finde ich persönlich, schon offener über Sexualität. Aber ja, tatsächlich lasse ich mich da auch immer treiben, wie es sich sehr gut anfühlt, wie letztendlich auch das Gegenüber da aufgeschlossen ist. Manche Männer steigen sofort mit ein, manche sind dann auch eher zurückhaltender und wollen das gar nicht so detailreich besprechen, fühlen sich vielleicht auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass so eine Offenheit von der Frau kommt auch. Habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass es eher nicht so der Fall ist, ja, dass da die Männer eher diejenigen sind, die in die Offensive gehen. Aber an für sich, ja, habe ich das immer nach Gefühl gemacht, wie es sich ja gut anfühlt.
Ja, also was du angesprochen hast mit dem Online-Dating, da stimme ich dir voll und ganz zu. Da ist man eher schon so beim Sexting, weißt du, dass man schon anfängt, ein bisschen abzutasten, so, was kann ich hier bringen? Wäre sie dabei, schon direkt beim ersten Date irgendwie ein Bims zu haben, so? Oder, ja, keine Ahnung, oder sucht sie eher eine Beziehung? Das schaut man dann ja schon.
Ja.
Aber trotzdem, wenn man sich dann trifft, muss man ja den Move machen. Also du verbringst irgendwie Zeit miteinander, bist vielleicht dann schon in deiner Bude, trinkst was, unterhältst dich und so könnte der Abend ja dann auch enden, wenn keiner was macht.
Ja, absolut.
So, definitiv. Auch wenn vorher vielleicht schon darüber geschrieben wurde, ja, dass man vielleicht mal Sex haben möchte und man eher offen ist für One-Night-Stands und so, du musst ja irgendwas machen. So. Und da ist meine Erfahrung jetzt, dass der Mann schon eher den ersten Schritt gehen muss. Ja, also ich glaube, also es trifft zu. Ich hatte das jetzt, ich hatte es noch nicht, dass eine einfach mich geküsst hat.
Ja.
Oder so aufgestanden ist und mich an die Hand genommen hat. Und ich so, was passiert hier? Und dann küsst sie mich oder, ja, kommt mir näher. Nee, das passiert nicht. Das muss schon ich machen.
Auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, auch in Gesprächen mit anderen Frauen, ja. Die Erwartungshaltung an den Mann ist doch relativ hoch, den ersten Schritt auch zu machen und letztendlich auch so ein bisschen immer die Überhand zu behalten über diese ganze Situation. Also es ist tatsächlich ungewöhnlicher, würde ich jetzt per se sagen, dass eine Frau da den ersten Schritt macht. Bei mir persönlich ist es so, dass es so klar kommuniziert wird, dass es eigentlich gar keine Frage mehr ist, die irgendwo im Raum schwebt, ob wir jetzt anfangen oder nicht, sondern es ist sehr klar, dass wir Sex haben werden. Und dann fällt es tatsächlich dem Mann, also ich musste nie in diese Situation gehen, den ersten Schritt zu machen, weil der Mann sowieso wollte, ja. Und da ging es dann auch relativ schnell zur Sache auf jeden Fall.
Ja, also du hast dann schon so im Gespräch...
Ja, auf jeden Fall.
Erwähnst du ja, also ich habe auf jeden Fall Lust und...
Ja, auf jeden Fall, ja. Also bei mir war es tatsächlich so, dass du... wenn es jetzt im Offline-Leben war, sage ich jetzt mal, war das nicht so, dass ich die Person gesehen habe und dann sofort mit ihr ins Bett gegangen bin. Das heißt, man hat schon irgendwie miteinander kommuniziert und das hatte dann zwangsläufig heutzutage über WhatsApp stattgefunden und dann kannst du sowas natürlich schnell kommunizieren, dann trifft man sich wieder das zweite Mal und dann war das auch nie eine Frage irgendwie, die noch im Raum stand, dann hat man vielleicht auch schon darüber gesprochen. Vielleicht
gut, beim zweiten Date, ja, also das kenne ich auch so.
Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe in der Gastro gearbeitet. Und da ist natürlich super einfach, sich mal einen Dude abzuschleppen, ne? Wenn man halt als Kellnerin hingeht und sagt, oh hey, ich wollte dir mal meine Nummer geben, so, ne?
Das hast du gemacht?
Ja, auf jeden Fall.
Oh, das ist ja ein Traum. Das ist ja mega cool.
Ja, deswegen hatte ich da auch nie Schwierigkeiten mit, ne? Und dann hast du dann geschrieben ein bisschen, hast dich zum zweiten Mal getroffen und dann war ja eh klar, wofür wir uns treffen, ne?
Ja, ja.
Klar, da musst du dann nicht mehr viel machen.
Aber da hast du ihn dann auch schon einfach mal geküsst? Oder hast du das dann schon machen lassen?
Nee, tatsächlich habe ich das nie von mir aus gemacht, aber weil ich es nicht machen musste.
Ja, ja schon, aber also ich meine, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Test, den die Frau da macht, weißt du?
Vielleicht.
So zu gucken, kann der was, traut er sich, ist er so der Kerl, übernimmt er die Führung?
Ja, auf jeden Fall, ja, klar.
Und wenn er es macht, dann läuft es eh, logisch.
Total, ja. Also.
Ja, aber ich finde auch dann, also wenn du den Move gemacht hast, du küsst sie, heißt es noch nicht, dass man dann auch Sex hat. Also es muss ja weitergehen. Du musst diese Confidence noch weiterführen.
Ja.
Du musst die Partnerin dann ausziehen uns einfach so machen, als wäre es selbstverständlich. Sie kann ja immer Nein sagen, sie kann ja auch immer abbrechen. Oder du auch, wenn irgendwas nicht stimmt. So. Ja, also da...
Ja, super spannend, das auch aus der anderen Sichtweise zu hören. Ich habe auch kürzlich mit jemandem drüber gesprochen, weil wir es über die Lautstärke beim Sex hatten und ich da schon manchmal darauf hingewiesen wurde, von Nachbarn oder Mitbewohnern. Und dann hatten mich die Leute gefragt, ja, bist du wirklich so laut beim Sex? Dann sage ich, du, ich kann es ja persönlich nicht einschätzen, weil ich nur mich selbst kenne. Ich kenne ja keine anderen Frauen beim Sex. Ich hatte zwar schon was mit Frauen, aber ich kann jetzt keinen Durchschnitt irgendwie da rausziehen und sagen, ja, ich bin jetzt überdurchschnittlich laut oder normal. Ja,
ja, was ist denn die normale Lautstärke?
Ja, eben. Ne? Das ist natürlich spannend, dann auch aus der anderen Seite zu hören, weil wenn ich in einem Date wäre oder in der sexuellen Situation, dann bin auch ich diejenige, die dann zum Beispiel mit der Hand in den Schritt greift und so, ja, und da auch Ambitionen zeigt. Aber wenn du sagst, man muss dann als Mann ausziehen und so, gar keinen Fall, weißt du? Also wenn ich mit einer Begegnung bin, dann muss man da jetzt nicht
dann ein machst du alles.
Ja, klar.
Das ist doch cool. Also habe ich schon auch erlebt, aber eher selten, dass da eine Frau irgendwie so forsch ist oder auch eben vielleicht so selbstbewusst und einfach macht und weil sie halt auch richtig Bock hat. Vielleicht ist es aber auch so ein Ding, dass du sehr reflektiert bist mit deiner Sexualität und dass ein Mensch, der so tickt oder so eingestellt ist, dann eher einfach auch macht, weil es ist ja völlig klar, dass man Sex hat. So.
Natürlich.
Und jemand, der ein bisschen unsicherer ist oder nicht so reflektiert oder auch noch nicht auf dem Level zu wissen, was er überhaupt will, der lässt halt einfach mit sich machen.
Ja, total.
Weil es könnte ja sein, sie fasst mir jetzt in den Schritt und ich finde es gar nicht cool und so, weißt du, dann ist man zu verkopft vielleicht unterwegs.
Das ist das Hauptproblem bei den meisten.
Das ist generell auch bei ersten Dates schwierig, finde ich, den Kopf abzuschalten.
Ja, ja, krass. Es ist aber tatsächlich so, also völlig egal, ob bei Mann oder bei Frau. Ich glaube, wir sind da zu sehr in den Gedanken und fragen uns, ob es jetzt passen würde oder nicht und ob es dem anderen gefällt, ob man vielleicht zu weit gegangen ist oder nicht, anstatt es einfach tatsächlich ein bisschen fließen zu lassen. Wenn man selber weiß, was man will, ja, und sich darin sicher ist, dann... spürt es sein Gegenüber auch und kann sich darin auch sicher fühlen, ja. Das ist.
Also gibt es so Tricks oder Tipps, die du so den Hörern und Hörerinnen weitergeben könntest, wie man den Kopf abschaltet?
Ja, klar, absolut. Also du hast verschiedene Möglichkeiten. Ganz basic kannst du natürlich Meditation beispielsweise im Alltag praktizieren, weil Meditation beruht ja auf dem Prinzip, deine Gedanken leiser werden zu lassen, weil wir im Alltag total häufig im Morgen und im Gestern leben und im Hier und Jetzt nicht sein können. Und das passiert letztendlich auch beim Sex oder in solchen Situationen, dass du so viele Gedanken hast, die kommen. Das heißt, schon mal langfristig kannst du Meditation praktizieren. Du kannst aber natürlich auch während dem Sex beispielsweise oder in solchen Situationen, wenn du dich irgendwie in einer sexuellen Situation befindest, Achtsamkeit praktizieren, indem du praktisch dich darauf konzentrierst, dein Gegenüber wahrzunehmen. Ja, dann schaust du ihm vielleicht mal in die Augen oder nimmst irgendein Körperteil wahr und versuchst es wirklich anzuschauen und dann kommst du weg von diesem Kopf, nimmst vielleicht mal das Gefühl wahr, wie es gestreichelt wird, was die Berührung ist, ja, nimmst das wirklich wahr, um so ein bisschen diese Gedanken gehen zu lassen.
Das ist das, was ich dann mache, wenn es mir so geht.
Ja.
Dann versuche ich mich auf ein Detail irgendwie zu fokussieren. Also eigentlich ist es ja im Grunde, sich versuchen, wieder geil zu machen.
Ja, klar.
Schon so.
Ja, natürlich.
So, oh ja, okay, das finde ich gut, mach weiter so.
Auf jeden Fall.
Aha. Was sind so Situationen, wo du zu verkopft bist? Hast du da so Trigger?
Meinst du beim Sex jetzt allgemein?
Ja.
Ich würde tatsächlich sagen, dadurch, dass ich doch auch hohe Ansprüche an mich selbst habe, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon von außen irgendwo mir Ansprüche gelegt habe, ja, jetzt klassierst du dich als Sexpert und so, ne? Und bist ja hier die ultimative Fickerin, in Anführungszeichen, ja? Mhm. Und dann musst du natürlich auch abliefern. Ja, das heißt also, und jeder Mann mag natürlich beispielsweise auch anders berührt werden, anders befriedigt werden, um dann natürlich wahrzunehmen, hey, gefällt dem das? Und dann kennst du natürlich so Trigger, auch wenn du Experte bist, in Anführungszeichen, du weißt dann so, hey, wenn irgendwie ein Bein angespannt wird oder bewegt wird oder so, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen und wenn nicht, ist es jetzt gut genug, so, weißt du, wie ich meine? Ich weiß natürlich, dass beispielsweise mein Blowjob fantastisch ist, so, aber trotzdem, das ist dann immer so, ist es wirklich genauso gut, wie ich es glaube, aber letztendlich...
Also du suchst dann so das Feedback gerade.
Ja, genau, suchst das Feedback, ja.
Mhm.
Also nicht immer, ne? Aber ist natürlich schön auch zu wissen, dass der Partner befriedigt ist, gerade in diesem Moment. Ja. Aber es ist natürlich ganz unterschiedlich. Wenn du dich da auch voll reinfühlst und dich hingibst und so, ist es natürlich auch beispielsweise ein ganz anderer Blowjob, als wenn du versuchst, ihn perfekt zu machen, ja. Weil dann bist du ja wieder im Kopf. Und das heißt, auch in solchen Situationen denke ich dann einfach, komm, ich mache jetzt genau so, wie ich das denke und wie sich das anfühlt, weil dann ist es auch gut. Und wenn es nicht gut ist, dann wird es mein Partner mir schon signalisieren, hoffentlich, wenn er denn selber weiß, was er will.
Mhm. Ja. Ist es so, das habe ich mich nämlich jetzt noch so in der gedanklichen Vorbereitung auf diese Folge gefragt, ist es so, dass man jeden Sex zum besten Sex machen will? Weißt du, streben wir bei jedem Sex nach dem perfekten Sex?
Ich glaube, das ist schwierig von mir jetzt auf die Allgemeinheit zu übertragen.
Weil deiner so krass gut ist?
Nee, weil ich glaube, es kommt auf das persönliche Empfinden an. Also für mich ist die Verbindung tatsächlich das Schöne. Und wie definierst du den perfekten Sex? Ja, also es kann auch ein perfekter Sex sein, wenn du irgendwie 30 Minuten lang in derselben Stellung bist, ganz langsame und intensive Bewegungen machst und dabei ganz innig bist, ja, obwohl das jetzt von außen betrachtet, ja, nichts Besonderes in Anführungszeichen, aber für dich ist es ein total schönes Erlebnis. Ja. Dann hast du vielleicht mal total den räudigen Sex, wo sehr viel und hart gefickt wird und es sich einfach übel befriedigt. So, was ist der perfekte Sex? Und für mich ist es einfach wichtig, das wahrzunehmen und zu spüren. Und dann ist es auch für mich ganz schön gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie einen Sex hatte, der schlecht war, jetzt gerade mit meinem Partner beispielsweise. Klar, man hat mal One-Night-Stands oder so, wo man denkt, okay, kannst jetzt in die Tonne kicken, so hätte ich mir auch sparen können, hat, glaube ich, jeder von uns. Mhm. Aber wenn du mit der Ambition reingehst, dass es irgendetwas erfüllen muss, dann kannst du natürlich auch enttäuscht werden. Ja. Und ich glaube, das ist das.
Ich glaube, wie ich da drauf kam, das war so, weil ich ein Date hatte über einen längeren Zeitraum und mit der war der Sex einfach abnormal gut. Mhm. So wirklich High-Level-Shit.
Nice.
So, und dann danach mehrere Dates gehabt, mehrere One-Night-Stands und es kam einfach nichts mehr daran ran. Mhm. Und dann ist es so, ja, weiß nicht, man strebt, also ich habe dann gemerkt, ich strebe schon danach, wenn ich halt einen One-Night-Stand habe, irgendwie guten Sex zu haben. Und klar ist da die Frage, was ist guter Sex und wie sehr beeinflusse ich das auch, weil vielleicht kann ich auch mehr rausholen aus dem Ganzen, aber die Erwartungshaltung ist halt krass, wenn du schon viel Erfahrung hast und einfach auch schon Partnerinnen hattest, mit denen du richtig guten Sex hattest.
Absolut. Wie schon gesagt, da spielt halt so viel rein. Ne? Bist du dann gedanklich auch noch im Vergleichen letztendlich zum letzten Mal, zu diesem krassen One-Night-Stand? So, ist es deine Messlatte, mit der du reingehst in die Begegnung oder lässt du dich vielleicht wirklich auf sie als Person ein? Vielleicht ist sie jemand, der sehr zart und schüchtern ist und du kannst auch da ein schönes Erlebnis haben. Bist aber im Kopf eigentlich bei diesem wunderbar krassen One-Night-Stand, wo irgendwie alles so reibungslos war. Ja, das ist...
Es geht ja schon mit dem Küssen los.
Ja, klar, natürlich.
Das ist ja so, das ist so krass. Also schon so der erste Kuss und dann merkst du, ja gut, vielleicht nicht direkt, aber so nach ein paar Minuten merkst du halt, ob es matcht oder nicht.
Ja.
Und ich sage jetzt ungern, dass sie dann eine schlechte Küsserin ist, wenn es nicht so harmoniert hat, sondern ich glaube, sie ist für jemand anders wahrscheinlich ein gutes Match, aber für mich halt nicht.
Ja.
So, und ja, und damit steigt man ja ein. Und dann kann aber alles passieren, das habe ich auch schon erlebt. Also es kann sein, dass sie gar nicht so gut küsst oder es halt nicht so gut matcht zwischen uns. Aber dann ist halt der Sex wieder voll gut.
Ja.
Und dann wird halt weniger geküsst zwischendurch.
Hey.
Ja. Oder es war nicht so, also, oder es war mega, mega die Küsserin und es hat super gematcht dabei, aber der Sex war dann, ja, ging so. Ja. Und was ich auch irgendwie oft erlebe, ist, dass mir viel mehr der aktivere Part überlassen wird. Mhm. Einfach so per se schon. Mhm. Und das finde ich manchmal auch schwierig.
Ja.
Weil ich so denke, ja gut, dann liegst du da und machst halt hier den Seestern und ich soll alles machen, finde ich nicht so cool.
Ja.
Und dann, weil vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt, weiß ich ja gar nicht, was kann ich jetzt alles machen? So, soll ich einfach ihren Kopf packen und schauen, dass sie mir einen bläst, so, wenn sie es nicht von sich aus macht?
Ja.
Oder wie verforme ich sie jetzt hier? Alter, das ist also wirklich crazy abzuschätzen. Und man muss dann schon auch selbstbewusst irgendwie sein, damit man da was ausprobiert.
Total. Ich glaube, das ist die klassische Rollenverteilung, die uns schon so lange mitgegeben wurde und besonders auch ich jetzt als Coachin für Frauen, die ja ganz intensiv mit den Frauen zusammenarbeitet, eben weiß, dass viele Frauen ihre Bedürfnisse nicht kennen, auch ihre sexuellen Bedürfnisse nicht kennen und sie dann natürlich auch so schwierig kommunizieren können. Ja, also in vielen Frauen steckt der Gedanke, sie müssen einfach herhalten für den Mann, obwohl sie natürlich auch irgendwo befriedigt werden wollen. Aber wenn man den Zugang zu sich selbst nicht so hat und da unsicher ist, dann braucht man natürlich auch eine leitende Hand, sage ich jetzt mal. Und ja, klar, du gibst damit auch viel Druck an den Mann ab, ne? Also da kommt ja natürlich eben auch einiges drauf zu, ja, definitiv. Sehr spannend, würde ich sagen.
Gar nicht so cool.
Nee, aber wie kommen wir da raus? Ja, drüber sprechen, wie du am Anfang gesagt hast.
Kommunikation, ja. Was halt auch irgendwie crazy ist, wenn man halt datet und ja, man liegt das erste Mal zusammen im Bett und dann finde ich es komisch. Ich finde es komisch, dann so viel anzusprechen. Das geht ja schon los, wenn man dann fragt, ob sie verhütet. Kondom zu benutzen, ja, nein, eigentlich natürlich, klar, aber manchmal denkt man sich auch, ja, scheiß drauf. Also,
ja, aber nur vegane Kondome.
Ja, ja, klar, natürlich. So, und dann, ja, und ab da, da habe ich zum Beispiel manchmal Probleme, dass wenn ich halt das Kondom überziehe, dass ich dann erstmal die Lust verliere. Mhm. Und dann muss ich erstmal wieder irgendwie ein bisschen klarkommen und geil werden und dann geht's.
Ja.
So, das ist, glaube ich, mein Trigger.
Ja, kann schon sein.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist schwierig, das ist echt schwierig, das zu sagen. Wenn du, ich glaube, du musst auch da total auf dich hören, ja, wenn du sagst, dass es für dich unangenehmer ist oder dass du dich nicht so darin wohlfühlst, jetzt Kommunikation zu betreiben, während du irgendwie in einer sexuellen Situation bist, dann musst du natürlich wissen, dass du das vielleicht vorher abstecken solltest. Zum Beispiel übers Texten. Ich bin jetzt auch weniger die Person, die sehr viel kommuniziert beim Sex. Klar, sagst du vielleicht mal ein, zwei Sachen, die du gerne haben möchtest oder irgendwie einen Stellungswechsel oder was dir jetzt gerade vielleicht in den Sinn kommt. Aber an für sich so jetzt wirklich Romane und Dialoge darüber, wie ich irgendwie richtig befriedigt werden möchte, klitoral, das wird schon eher in einer nicht sexuellen Situation besprochen. Also vielleicht, blöd gesagt, am Mittagstisch oder auch per WhatsApp. Ja, aber da musst du auf dich hören, wenn das für dich nicht angenehm ist, das so währenddessen zu machen, sollte man es vorher abgesteckt haben. Und dann ist vielleicht am Abendessentisch, auch wenn es unangenehm ist, aber wann ist schon die passende Situation, so um sowas anzusprechen? Weißt du, wie ich meine, wenn ihr euch datet vorher und seid irgendwie...
Ja, da kannst du es vergessen.
Ja, es ist
also
nie.
Vor dem ersten Date kannst du sowas nicht abstecken.
Nee, klar.
Du musst ja so vorsichtig sein beim Schreiben. Also ja, ohne Spaß, so dass es erstmal zum Date kommt.
Ja.
Dass du halt der Typ bist, der sie daten darf. Und dann auch da einen One-Night-Stand rauszuholen oder halt irgendwie zu schauen, dass man in die Wohnung geht und dann auch Sex hat, ist ja auch wieder eine Leistung, sage ich jetzt mal. Und da kannst du so Sachen noch nicht ansprechen, das kannst du vergessen.
Ungewohnt für mich, sowas zu hören. Aber ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Kann ich verstehen. Ist, glaube ich, super schwierig mit Mädels auch oder mit Menschen an für sich, will ich jetzt mal sagen. Weil, klar, ich hatte auch schon die Erfahrung mit Typen, die einfach überhaupt nicht wussten, was sie wollen. Mhm. Da ins Gespräch zu kommen, muss man seine eigenen Wege finden irgendwo. Und man muss im Leben einfach auch mal Rückschläge ertragen, so hart es klingt. Aber dann ist es halt mit dem Date doch nichts geworden. Aber ganz ehrlich, du kannst dann vielleicht auch auf diese Energie verzichten, wenn sie sowieso nicht weiß, was sie will und darüber auch nicht sprechen will. Mhm. Dann wirklich mit ihr in die Kiste zu gehen, ob es das dann war.
Ja, ja.
Weiß nicht, ja.
Ja. Den Tipp nehme ich jetzt gerne mal an.
Ja, sehr gern.
Und dann habe ich noch eine Frage. Wie geht man denn mit einem Fauxpas um beim Sex? Also zum Beispiel so ein Muschifurz oder so.
Muschifurz. Ja, puh, kommt drauf an. Also ich meine, ich habe auch Muschifurze, ja, ganz klar. Total häufig eigentlich. Entweder es wird geflissentlich ignoriert, was jetzt nicht schlimm ist. Also man merkt ja, wenn es für mich nicht unangenehm ist, für den Partner auch nicht unangenehm.
Ja.
Und wenn es mal ein richtig heftiger ist, so, dann lenke ich auch gerne Aufmerksamkeit drauf. Also führe meine Hand vielleicht nochmal ins Loch und ziehe es dann auseinander, um nochmal die ganze Luft rauszulassen.
Mhm.
Oder man lacht halt einfach kurz drüber.
Mhm.
Ja, also völlig egal was, aber man muss sich darin halt wohlfühlen, wenn man es jetzt einfach so peinlich berührt ist und dann denkt, oh Gott, und dann wieder in diesen Kopf reinkommt, dann ist die Situation natürlich kaputt. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass es menschlich ist, dass es einfach passiert beim Sex, ja, ist ja ganz normal. Oder dass du irgendwie Haare im Mund oder was weiß ich, das halt rausmachen kurz und dann geht's weiter.
Ja.
Wenn du dann denkst, oh Gott, nein, dann kannst du nicht mehr im Hier und Jetzt sein. Oder ich muss jetzt dieses Haar hier rauskriegen, wie kriege ich das raus? Und du bist nur konzentriert darauf. Dann machst du halt einfach kurz raus und dann kannst du dich wieder auf deinen Spaß konzentrieren.
Ja. Es ist irgendwie schon, es ist witzig. Also ich bin da auch super locker drauf bei so Sachen. Das ist einmal kurz gesagt. Aber ich finde es witzig, wie der Sex romantisiert wird.
Mhm.
Weißt du, wie halt wirklich ja so drauf geachtet wird, dass alles super schön ist und alles super romantisch und eine krasse Stimmung und der Vibe muss irgendwie passen. Ja, und dass dann so kurze Unterbrechungen irgendwie schon kritisch sein können, das finde ich schon sehr abgefahren.
Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen und das normalisieren. Ja, es gibt ja auch ganz viele tolle Seiten, die einen auch so ein bisschen darauf hinweisen, was alles während dem Sex passieren kann. Wir sind ja so getriggert vom Porno. Ja, du kannst ja aufs Klo müssen oder was, weiß der Geier was. Ja, je nachdem wie lange, dann drückt es irgendwie oder du musst lachen oder ihr verrutscht oder was auch immer. Ja, du verletzt dich, irgendwas, es muss normalisiert werden.
Ja.
Wie du sagst.
Wenn ich so zurückdenke an mein aktuellstes Date, da bin ich auch einfach mehrmals aufgestanden und habe mir ein Wasser geholt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich so einen trockenen Mund hatte.
Safe.
So, ja, klar. Muss halt jetzt einfach mal. Aha.
Trinkst halt, gibst deiner Partnerin auch noch kurz einen Schluck
genau.
in den Mund und weiter geht's.
Und weiter geht's, ja.
Genau, auf jeden Fall. Du musst normalisiert werden an der Stelle.
Und ich finde so Pausen eigentlich dann manchmal auch ganz chillig.
Ja, ist entspannt, ja.
Sich nochmal richtig angucken. Wen habe ich denn überhaupt hier gegenüber?
So aufmerksam.
Ach, du hast ja blaue Augen. Oh, toll. Ja, was ist so dein peinlichster Sexmoment, Sexerlebnis?
Mein peinlichstes? Oh, ganz, ganz spannend. Und zwar würde ich jetzt per se sagen, dass ich als Frau schon meine Bedürfnisse kenne und zum Beispiel auch weiß, dass ich gerne dominiert werde. An für sich bin ich im Alltag schon eine sehr präsente und dominante Person. Es fällt mir aber schwer, dann irgendwie, ja, jetzt so Anweisungen zu geben. Ich mache das dann irgendwie nonverbal, ja, oder eben subtiler. So, sehr gern. Und dann hatte ich mich mal mit einem One-Night-Stand getroffen, weil bei solchen kannst du es halt austesten, ne? Wenn du dich mit jemandem triffst und sagst, komm, jetzt probiere ich mal was, wo du so voll aus dir rausgehen kannst. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt rede ich mal ein bisschen beim Sex, weil ich ja normalerweise das nicht so mache, will mal schauen, wie das funktioniert für mich. So, und dann habe ich ihn gerade eingeblasen und dann sagte ich so währenddessen, sag ich so, oh Gott, dein Schwanz, der ist so geil und so. Und ich musste mir schon voll verkneifen, gell, so zu lachen, weil es halt einfach unauthentisch war. Aber für ihn war das toll, ja, er fand das super, war voll erregt und so. Und als wir dann fertig waren, bin ich erstmal ins Auto gegangen und hab mir das Brett gelacht, was ich da eigentlich gerade für eine Nummer abgezogen habe. Also es war wirklich sau peinlich in diesem Moment, ja, weil du irgendwas machst, was sich für dich nicht gut anfühlt irgendwie. Ja. Hab mich auch entschieden, weiterhin dabei zu bleiben, subtil und nonverbal zu Sex und nicht irgendwelche Porno-Comments rauszudroppen oder irgendwie sowas. Hab gemerkt, es funktioniert nicht für mich, aber man muss ja mal ausprobieren auch, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Sehr, sehr cool. Okay, wie ist es, wenn du so gedatet hast oder jetzt vielleicht auch in deiner Beziehung? Spielt, random Frage, aber spielt Alkohol eine Rolle beim Sex?
In der Beziehung tatsächlich nicht. Und ich bin auch froh, dass ich mit meinem Freund nicht alkoholisiert habe, alkoholisiert geschlafen habe mit ihm das allererste Mal, weil ich glaube, dass ganz viele sexuelle Begegnungen in Alkoholfluss stattfinden. Und dann da irgendwann diesen Schritt ins Normale zu finden, das ist dann halt auch wieder voll der random Moment irgendwie. Und ja, Alkohol kann eine Rolle spielen auf jeden Fall, wenn man Party, Abschleppungen macht oder was auch immer. Aber ich finde tatsächlich die Begegnung mit dem Menschen, so wie er ist, einfach wunderschön. Und deswegen würde ich es auch empfehlen. Man kann sich ja mal irgendwie ein Mutglas Wein oder so antrinken. Auf jeden Fall, das ist ja völlig legit, da bist du ja noch bei dir. Aber sich voll abzustürzen und dann am nächsten Morgen aufzuwachen und irgendwie zu denken, hätte ich mir jetzt auch sparen können, ist auch nicht so das Gelbe vom veganen Ei.
Wow. Ja, krass. Ja, also jetzt sprichst du schon den Veganismus an. Also hast du das Gefühl, zum Beispiel, wenn dein Freund Fleisch gegessen hat, das zu merken beim Sex oder beim Küssen und sowas?
Mhm. Nö, gar nicht.
Echt gar nicht?
Nö,
Krass.
Hast du da anderes Feedback schon bekommen?
Ja.
Ja, echt?
Ja, inwiefern? Dass die Leute das schmecken, dass der Partner oder die Partnerin anders riecht und solche
Echt?
Sachen. Ja, ja.
Krass. Weiß ich nicht. Also kann ich jetzt spontan so nicht sagen. Kommt vielleicht auch drauf an, welche Art von Veganer man selbst ist und ob man das zum Beispiel dann wahrnehmen möchte und vielleicht dann auch unterbewusst wahrnimmt. Kann schon sein, dass vielleicht Gerüche anders sind, dass vielleicht irgendwelche Hormone anders spielen und so, aber der Veganismus spielt für mich in der Sexualität eigentlich kaum eine Rolle, bis auf jetzt, dass ich wirklich versuche, nachhaltig zu verhüten und letztendlich auch zu schauen, dass meine Verhütungsmittel tierversuchsfrei sind und sowas. Aber ich bringe den Veganismus nicht in Verbindung mit meiner Sexualität, weil das ist schon nochmal was Eigenes.
Ja.
Ja.
Wobei Veganer, das sage ich bewusst, potenter sind.
Ja, das ist auch erwiesen so. Würde ich jetzt nicht bestreiten.
Ja.
Ja, also müssen wir an der Stelle auf jeden Fall unterstreichen für alle, die noch keine Veganer sind, aber vegan interessiert. Ja, das steigert schon die Potenz.
Steigert die Potenz. Ja. Jungs, ey, ihr werdet so richtige Stecher. Ganz viele Kinder habt ihr dann. Viel Spaß damit.
Ja.
Ja, okay, sonst spielt es keine Rolle bei der Verhütung. Okay, vielleicht magst du mal für unsere Hörerinnen so ein bisschen droppen, wie man vegan verhütet.
Ja, super gerne. Also du hast verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist die erste Frage, die man sich stellt, möchte man hormonfrei verhüten, ja oder nein? Wenn du das machen möchtest, dann, wenn du sagst, du möchtest mit Hormonen verhüten, dann solltest du am besten bei deinem Arzt fragen, welche Verhütungsmethoden, welche Pillen und so weiter nicht an Tieren getestet wurden, was wahrscheinlich sehr schwierig werden wird, weil sehr viel abgenommen wird in der Medizin durch Tierversuche. Aber es gibt ja auch schon Alternativen, Computersimulationen etc. Und auf der anderen Seite dann natürlich, ob da vielleicht tierische Bestandteile drin sind. Ja, du hast ja irgendwie mal mit Laktose oder sowas in der Pille. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, Kupferspirale und so einzusetzen. Das ist dann hormonfrei, also wird dir aber was eingesetzt. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, über die ganz klassische Methode mit Kondom zu verhüten. Und da gibt es mittlerweile auch schon immer mehr vegane Alternativen, was ich echt mega nice finde, also wirklich sehr feierbar. Aber auch das Diaphragma für die Frau ist eine coole Verhütungsmethode. Und ich verhüte auch mit dem Zykluscomputer. Das heißt, da wird deine Basaltemperatur gemessen und dann sagt der Computer dir nach einer Einlernphase, ob du fruchtbar bist oder nicht. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt verhüte ich mit Kondom und jetzt geht's auch ohne.
Mhm.
Ja.
Wie lange ist dieser Zeitraum, in dem man ohne bimsen kann?
2 Wochen ungefähr.
Was?
Ja.
Wow.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja mega gut.
Ja, also nach dem Eisprung hast du noch ein paar kritische Tage und danach geht es eigentlich schon los. Und dann hast du noch während deinen Tagen, bist du ja auch safe. Und danach solltest du dann wieder anfangen zu verhüten, zur Sicherheit.
Ja.
Ja?
Cool, richtig gut. Ja, das geht natürlich dann auch nur, wenn man halt einen Partner hat oder in einer Beziehung ist. Ne? Und
ja, also ich man mein, halt wir
weiß,
wollen
dass man safe ist.
Definitiv darauf hinweisen, ja, dass wir, wenn wir nicht in einer Partnerschaft, in einer, sage ich jetzt mal, monogamen Partnerschaft leben,
ja,
unbedingt immer mit Kondom zu verhüten, weil wir möchten natürlich auch Geschlechtskrankheiten vermeiden an der Stelle.
Yes, yes.
Ja, natürlich. Das kam jetzt nicht so ernst. Nee, wir wollen das schon. Wir wollen das auf jeden Fall, Leute.
Ja, wir wollen das, aber ich muss halt auch dazu sagen, und ich meine, das geht so vielen so, ich habe ja schon mit einigen drüber gesprochen, es ist halt nicht so nice mit Kondom.
Ja, in der Praxis kommt es natürlich auch nicht so häufig vor, ja, also da müssen wir schon ehrlich zu uns selber sein.
Ja.
Wir predigen zwar alle
das
immer.
Das ist verrückt, oder?
Ja, aber dann
wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man, wie es läuft.
Auf jeden, ist halt so, ne? Ja, mein gut, wir Veganer haben vielleicht noch ein gutes Immunsystem, das noch einiges abwertet, aber ja, hey, also wir kennen das sicherlich alle, dass wir One-Night-Stands hatten, die eben ohne Gummi ablaufen. Und es gibt auch viele Männer, die einfach Schwierigkeiten haben mit dem Gummi. Ja, es ist halt so. Dann kannst du als Frau vielleicht noch sagen, gut, ich mache ein Diaphragma beispielsweise, aber trotz allem bist du ja nicht geschützt dann vor Geschlechtskrankheiten.
Ja.
Ja, klar.
Ja, und es ist auch eine Übungssache, das erfahre ich jetzt als Single nach bald 2,5 Jahren. Und davor hatte ich eine 7,5-jährige Beziehung und da wurde halt ohne Kondom Sex praktiziert.
Ist ja auch okay.
Und eben, es ist halt, dein Körper gewöhnt sich dran, dein Kopf gewöhnt sich dran. Das ist halt, so ist halt das Leben dann.
Ja.
Und dann geht es plötzlich nicht mehr und es ist eine schwierige Umstellung.
Ja, auf jeden Fall, aber du wirst es meistern.
Ja, ja,
ja.
Bin ich übe mich.
Zuversichtlich.
Ja. Also ich habe noch eine ganz spannende Frage, und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp geben, aus sexueller Perspektive, so mit der heutigen Erfahrung?
Ich würde mir auf jeden Fall den Tipp geben, mehr auf mich und meine Bedürfnisse zu hören und mich mehr wahrzunehmen, also wirklich, was mir gefällt, weil häufig ist es so, dass wir versuchen, den Partner zu befriedigen und dabei unsere Bedürfnisse zurückzustellen. Wenn wir aber wissen, was wir wollen und wie wir befriedigt werden wollen, dann können wir mehr Spaß am Sex haben, dass sie ihn mehr wahrnehmen, mhm. sich mehr fallen lassen. Mhm. Und diese Erkenntnis kam natürlich auch irgendwann, will nicht heißen, dass die sexuellen Begegnungen davor nicht gut waren, aber hätten besser sein können, so mhm. mit dem jetzigen Wissen, auf jeden Fall.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man mehr auf seine Bedürfnisse hört und sich da auch mehr ausprobiert, dass allein schon dieser Step den Partner mehr befriedigt.
Ja.
Das heißt, eigentlich dachtest du vorher, ich befriedige ihn viel eher, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den Partner viel nicer ist, ja. wenn du auch das machst, was dir wirklich Bock macht.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch die Erfahrung mitgemacht, seit ich mir da sicher bin. Männer finden das ganz toll, wenn du weißt, was du willst.
Ja, ja. Kann ich bestätigen. Safe. Das ist so. Okay. Was ist für dich so ein klassisches Vorspiel?
Also für mich ist auf jeden Fall, gehört schon Rummachen dazu. Also ich finde Küssen schon ziemlich nice.
Auch noch in der Beziehung?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schön.
Ja, schon, safe. Klassisches Vorspiel. Blowjob ist schon ab und zu dabei. Ich sag mal, mindestens 50%. Ja, ansonsten, also ich weiß nicht, es kommt halt drauf an, so Lecken und Fingern, das habe ich tatsächlich gerne während dem Sex. So, also es gehört für mich nicht ins Vorspiel. Aber rummachen, Zärtlichkeit und Berührungen austauschen, weil du natürlich durch Berührungen, das ist erwiesenermaßen so, wir haben ganz viele Nervenzellen in der Haut und die lösen dann praktisch durch die Aktivierung Oxytocin im Gehirn aus und dann kannst du natürlich besser reinfühlen in diesem Moment. Mhm. Ja, weil wenn du jetzt so aus dem Nichts trocken anfängst, ist es natürlich schwierig. Fingern gehört manchmal dazu, wenn du, weil ich jetzt gerade trocken erwähnt habe, wenn du zum Beispiel nicht feucht werden kannst, dann ist es auch auf jeden Fall was Schönes, letztendlich da so ein bisschen ja, Aktivität reinzubringen. Aber
benutzt du Gleitgel? Ist Gleitgel eigentlich vegan?
Ja, es gibt veganes Gleitgel. Es ist nicht alles vegan.
Ja.
Nagel mich aber nicht drauf fest, was daran nicht vegan ist. Eigentlich nicht. Ich hatte und ich habe und hatte mal eine Phase. Ja, ein bisschen Spucke ist okay. Ein bisschen Fingern vorher, dann wird es auch feucht. Ja. Aber gibt auch Phasen. Ja, ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich einfach nicht feucht geworden bin. Sich dann auch nicht so reinstressen irgendwie und denken, oh Gott, warum klappt es jetzt nicht? Einfach ein bisschen Gleitgel drauf und dann läuft die Sache wieder und dann bist du auch irgendwann wieder in deinem Rhythmus.
Ja, ja.
Warum lachen wir eigentlich immer so viel?
Ey? Ja, keine Ahnung, es ist halt schon, Sex ist so ein Thema, ja.
Penis.
Witzig, ja.
Ja, komm, mach mal weiter zu deinen Fragen hier.
Ja, und zwar, also ich habe ja noch nachher die 5 veganen Todesfragen an dich. Habe ich dich darauf schon hingewiesen oder hast du die schon gehört, als du meinen Podcast reingehört hast?
Ja, habe ich. Habe ich echt.
Okay, aber ich habe auch eine Instagram-Umfrage gemacht. Also ich habe da einfach eine Frage online gestellt.
Sehr hervorragend.
Und jetzt würde ich daraus mal was fragen, was stellen. Okay, ich steige mal ganz easy ein. Gurke oder Zucchini?
Gurke.
Sind Adiletten mit Socken das sicherste Verhütungsmittel?
Ach, gar keinen Fall, ist ja total trendig.
Gibt es veganes Essen, welches die Libido steigert?
Ja, auf jeden Fall. Scharf steigert die Libido. Erdbeeren können die Libido auch steigern. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, auch Knoblauch.
Uff.
Ja. Gibt auch Nahrungsmittel, die das Gegenteil bewirken, beispielsweise Kaffee.
Ach was?
Ja.
Aha. Eigentlich voll dumm, sich dann auf einen Kaffee zu treffen.
Auf jeden Fall. Spargel ist auch...
Was ist los bei euch, Leute?
Spargel ist auch Libido steigernd.
Oh, ja.
Ja, gibt schon ein paar.
Cool. Okay. Sind vegane Männer besser im Bett?
Ich hatte eigentlich nur mit einem veganen Mann was.
Das ist echt schwach.
Ich sag jetzt aber mal ja, einfach per se. Nee, will ich ja gar nicht machen. Nur weil ich jetzt Veganer bin. Weiß ich nicht, kommt auf das Mindset des Mannes an und das Mindset von dem Veganer ist schon an für sich cooler, so. Mhm. Aber kann ich jetzt eigentlich nicht sagen.
Also sind vegane Männer für dich attraktiv? Einfach nur aufgrund dessen, dass sie vegan sind, vegan leben?
Ja, auf jeden Fall. Also kommt schon hin, kann
cool.
schon sagen.
Ja, also es ist schon auch meine Erfahrung, dass ich als veganer Dude bei veganen Frauen gut ankommen.
Ja.
Einfach nur, weil ich vegan lebe.
Ja, Mindset, sag ja. Das ist alles. Macht
krass,
schon
oder?
Attraktiv.
Die sagen dann so, ja, ich glaube halt, dass du, oder ich denke mir, dass du empathischer bist und sensibler und
mitfühlender, sich besser auf mich einlassen.
Ja, natürlich.
Ja, klar, schon.
Okay, wie bekommt man eine Frau dazu, dass sie öfters den Schwanz bläst?
Es ihr sagen, beziehungsweise es sie darauf hinweisen oder ihr, ich meine, das, man darf keine Vorwürfe machen, ja. Einfach in die eigenen Bedürfnisse gehen und die kommunizieren und sagen, hey, mir gefällt es total gut, wenn du meinen Schwanz bläst beispielsweise oder ich merke, dass ich richtig in Wallung komme und noch erregter bin, wenn du mir vor dem Sex einbläst. Ja, also das positiv formulieren und nicht sagen, hey, Bitch, bläst mir zu selten ein, so, mach mal. Ja, also einfach sprechen drüber, das ist es, ja.
Okay, gut, ich hoffe, dass die Leute, die Fragen gestellt haben, sich jetzt da auch
ausreichend zufriedengestellt sind.
Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Rubrik 5 vegane Todesfragen an Lisa. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich habe heute Morgen so ein bisschen diese Folge vorbereitet und mir fehlt noch eine 5. Frage.
Okay.
Deswegen wird die gleich improvisiert.
Okay. Ich hoffe, du kriegst es hin. No pressure.
Klar krieg ich das hin. So. Wenn es aufgrund der ganzen Veganerinnen keine Kühe mehr auf der Alm gibt, wer kümmert sich dann um die Almwiesen?
Die arbeitslosen Milchbauern.
Ja, okay,
voll gut.
Wir wissen alle, dass die Biene vor dem Aussterben, vom Aussterben gefährdet ist. Daher sollten wir den Honigkonsum und die Imker doch umso mehr unterstützen, oder?
Jein. Also wir sollten den konventionellen Honigkonsum auf jeden Fall nicht unterstützen. Aber ein Imker, der per se seine Arbeit liebt und zum Beispiel für die Waldbienen zuständig ist und die letztendlich am Leben erhält, können wir schon unterstützen. Ich als Veganer mache es nicht, weil ich weiß genug Menschen, die das machen. Aber wir müssen da, glaube ich, schon unterscheiden zwischen konventioneller Antibiotika, Massenbienenhaltung, blöd gesagt, und wirklich dem, der das möchte.
Ich sehe, du bist da, du bist da drin, du hast ein bisschen Ahnung von, weil ich glaube, das ist so ein blinder Fleck von vielen vegan Lebenden.
Ja.
Honig isst man nicht und so, aber man weiß nicht genau warum.
Ja. Hey, man muss dich schon beschäftigen.
Ich dachte, ich krieg dich, aber hey. Okay. Lisa, du postest fast täglich Stories, in denen du darauf hinweist, wie wichtig es ist, viel Wasser zu trinken.
Ja.
Aber über die Gefahren einer Wasservergiftung klärst du nicht auf. Warum?
Weil ich nicht davon ausgehe, dass Menschen mehr als, ich glaube, wie viel sind das, 6 oder 8 Liter täglich trinken, plus zusätzlich noch destilliertes Wasser. Also ich hoffe es zumindest. Aber wir wissen, alles, was in Unmengen konsumiert wird, ist schädlich für uns.
Ja.
Ich glaube, das Wasser ist ja, wenn du kannst auch 20 Kilo Karotten essen, kannst dich daran vergiften. Darüber kläre ich auch nicht auf.
Ich habe jetzt nur noch Karotten-Stories. Okay, noch eine weitere Frage. Du als Sexpertin stehst ja dafür, dass man beim Sex offen miteinander kommuniziert. Was sag ich denn zu einer Lady, die mega Zellulite am Arsch hat?
Mir gefallen deine Grübchen. Was lachst du jetzt so? Das ist voll schön. Ja, du guckst jetzt hin. Ja. Das habe ich schon selbst gesagt bekommen, deswegen sage ich das.
Lisas Freund musste gerade ordentlich grinsen. Geil. Okay, jetzt muss ich überlegen. Das ist noch eine gute Frage raushauen. Schwierig, schwierig, schwierig.
Ich sag ja, no pressure.
Ja, ich hab was, aber das ist eigentlich auch mega schlecht.
Ja, komm, jetzt, wir sind eh schon auf dem Niveau. Also
wir waren ja vorhin zusammen bouldern, ne? Und du boulderst ja sehr gerne. Wie stehst du dazu, dass die Griffe alle aus Plastik sind?
Hey, es gibt auch Holzgriffe.
Ja.
Wir könnten einfach dafür protestieren, auf die Straße gehen, mehr nachhaltige Bouldergriffe aus Holz herzustellen, auf jeden Fall. Können wir schon machen, ja. Richtig. Lass uns eine Initiative gründen.
Okay, die Holzköpfe.
Ja.
Ja, cool. Ja, wir sind dann schon am Ende der Folge. Und gibt es noch, also normalerweise fasse ich ein bisschen zusammen.
Mhm.
Wir haben jetzt aber irgendwie mega viel angesprochen. Ist, glaube ich, ein bisschen schwer, das zusammenzufassen. Aber vielleicht kannst du so einen Konsens, so eine Message noch rausgeben.
Ich denke, wir sollten das Thema Sex normalisieren und so ein bisschen wegkommen von diesem Scham und diesem Tabuthema, das uns schon viele, viele Jahre mitgegeben wurde von Eltern, von christlicher Erziehung, und einfach da mehr ins Reden kommen und diese Scham ablegen, weil dann lebt sich's für alle viel leichter. Und wenn wir das machen, dann können wir ein entspanntes Leben haben und den Sex geil genießen. Auf jeden Fall. Also
macht das, Leute. Sehr coole Message. Ich merke, du strahlst auch total, wenn du so über dieses Thema sprichst, ja, und dass es dir so ein Anliegen ist.
Ja.
Ich fand es mega schön, dass du da warst und mitgewirkt hast bei dieser Folge.
Ich danke dir.
Richtig cool. Ja, und in diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.